WDR 5. Neugier genügt. Mit Thomas Koch.
Und einem Mann zu Gast in der WDR 5 Redezeit, dessen Lebensthema der Antisemitismus in Deutschland ist. Er schreibt darüber, diskutiert mit großer Leidenschaft und untersucht ihn als Politikwissenschaftler und als Leiter des Berliner International Center for the Studies of Antisemitism. Den Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag hält er für die größte politische Katastrophe und größte Krise des Parlamentarismus seit Jahren. Darum soll es jetzt gehen in der Redezeit mit Clemens Heni. Schönen guten Tag, Heni.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind, aus Berlin gekommen.
Genau.
Und in Köln übernachtet.
Ja.
Ja, gut überstanden die Nacht.
War sehr schön. Zülpicher Straße, sehr gut.
Zu empfehlen. Gut, ja. Kann man machen.
Absolut.
Auch bei dem Wetter war es die sichere Variante. Ja, heute ist mal wieder eine Bundestagssitzung mit wohl allen 92 Abgeordneten der AfD. Die kommen wirklich immer alle. Das, was andere Parteien nicht so streng machen, offensichtlich. Was ist schlimm daran, dass die AfD im Bundestag sitzt und dass sie heute dort auch als politische Kraft vertreten ist?
Ja, ich denke mal, die AfD verändert das politische Klima im Bundestag massiv. Sie hat eine sehr deutschnationale, nationalistische, würde ich sagen, und rassistische Agenda und verändert auch das Verhalten im Parlament. Ich habe vor kurzem einen Bericht über einen FDP, jungen FDP-Bundestagsabgeordneten gesehen, der fassungslos in der ARD in der Sendung erzählt hat, er hört oftmals überhaupt nicht, was gesprochen wird, weil die einfach krakeelen. Also da ist Tumult. Ja, das kriegt man gar nicht mit, so jetzt hier mal die Zeitung liest oder im Radio. Also die Sitzungen müssen komplett anders ablaufen. Das wird sich jetzt die nächsten Monate und eventuell Jahre noch auch für die Forschung als Thema zeigen. Wie verändern die das Klima? Und man muss mal sehen, historisch haben wir nun mal die schlimmsten aller Erfahrungen, was passiert, wenn ein Parlament von Rechtsextremen zerstört wird.
Es laufen jetzt Dinge ab, die eigentlich ja so Formalien sind im Bundestag auch, weil die sind drin, sind, wenn die GroKo kommt, die stärkste Oppositionspartei. Sie, AfD will auch den einen Bundestagsvizepräsidenten stellen mit Albrecht Glaser. Dann einen Vorsitz im Haushaltsausschuss sollen sie bekommen. Und der AfD-Mann Roman Rausch, ehemaliger Oberstaatsanwalt aus Berlin, soll ins parlamentarische Kontrollgremium gerufen werden des Bundestages, das die Geheimdienste kontrolliert. Also man könnte das jetzt ganz nüchtern sehen und sagen, ja, da ist eine neue Partei, das steht denen eigentlich zu, in diese Funktion dann auch zu kommen. Oder man sagt, das darf auf keinen Fall passieren, weil daraus etwas Schlimmes resultieren würde. Welche Position haben Sie?
Absolut. Also das sollte nicht passieren, weil die politische Kultur, also wie wir in diesem Land über andere Menschen reden, ja, was für Vorstellungen wir in der Öffentlichkeit diskutieren, ändert sich massiv. Also wir hatten jetzt ja den Skandal mit einem Bundestagsabgeordneten Jens Mayer, der auf ungeheuer rassistische Weise, wie wir das früher wirklich nur von Neonazis in den 80er, 90er Jahren kannten, einen schwarzen Deutschen beleidigt hat, Noah Becker, der Sohn von Boris Becker und Barbara Becker, und solche Sachen von einem Bundestagsabgeordneten. Und das ist in diesem Land zwar in einigen Medien ein Skandal, aber nicht wirklich für die ganz große Gesellschaft. Dass es hier Massendemos gibt jetzt mit 10, 100.000 Leuten, die sagen, wir Menschen schwarze Hautfarbe werden auf diese Weise nicht beleidigt. Das müsste es geben, gibt es aber nicht. Und da sehe ich eine große Gefahr, weil natürlich viele Menschen sagen, na, der ist ja Bundestagsabgeordneter, und wenn er sich dann halt so äußert mit einem Tweet, dann ist das ein Bundestagsabgeordneter. Und das legitimiert dann einen solchen Rassismus.
Aber was wird das jetzt konkret heißen für die Besetzung von Ämtern im Bundestag? Weil die AfD natürlich sich in der Opferrolle sehr gut gefällt. Und wenn man jetzt sagt, ihr dürft das nicht und wir wollen das nicht, wir werden das mit aller Macht verhindern, gibt man natürlich Wasser auf diese Mühle auch.
Klar, die versuchen sich natürlich immer als Opfer zu gerieren, das ist klar. Vermutlich wird das formal gerade bei dem Haushaltsausschuss schwer werden. Entscheidend ist, denke ich, dass die Gesellschaft insgesamt einen Blick drauf hat, was für eine extremistische Partei das ist. Ja. Unabhängig davon, welche konkreten Posten die haben. Und richtig gefährlich, in Österreich haben wir das ja jetzt auch, kann das werden, wenn wir über Geheimdienste reden oder über Verfassungsschutz, wo dann teilweise Leute sitzen, also in Österreich haben wir das Beispiel und bei uns wird das Ähnliche geben, dass Leute, die Beziehungen haben, Connections zu Neonazis, dann durchaus Daten bekommen, persönliche Daten von Leuten, die zum Beispiel Demonstrationen anmelden und so weiter. Das kann in Deutschland, wo wir nun über 190 Tote haben durch Rechtsextremisten in den letzten 30 Jahren, sehr gefährlich werden.
Was, wie wirkt das in die Gesellschaft? Was verändert sich dadurch im Alltag der Menschen, was auch Antisemitismus angeht, aus Ihrer Sicht?
Also das ändert massiv etwas, wenn wir zum Beispiel jetzt Leute haben im Bundestag wie Gauland, die ganz offen stolz sind auf die deutschen Soldaten in zwei Weltkriegen, dann heißt es ja, sie sind stolz auf das, was die getan haben. Wir wissen, die Wehrmacht war beteiligt am Holocaust. Also haben die Leute überhaupt kein Problem mit dem Holocaust, also die leugnen gar nicht, obwohl sie auch Holocaust-Leugner haben bei der AfD, wie den Gedeon, sondern die sind sogar stolz auf die Leistungen, die in Anführungszeichen, der deutschen Soldaten. Das würde ich als klar antisemitisch bezeichnen. Oder Begriffe wie völkisch von Frauke Petry, die ja nun gar nicht mehr dabei ist bei der AfD, oder Volksgemeinschaft, das sind Begriffe, die sind aus der Nazizeit und die haben damit einen antisemitischen Charakter. Und die sollte man nicht verwenden. Und die werden aber in der Öffentlichkeit immer schamloser verwendet, weil Bundestag ist natürlich salonfähig.
Aber nochmal zurück zu dem Punkt, was man jetzt damit machen soll, weil die etwa 5,5 Millionen Wählerinnen und Wähler haben die AfD gewählt.
5,8,
12,6%. Sie sind da und sind auf demokratischem Weg in diese Position gekommen. Was sollte man damit tun jetzt aus
Ihrer Richtig, Sicht? Also erstmal würde ich sagen, ja, man muss erkennen, wir haben ein Problem mit der Bevölkerung. Also ich würde nicht sagen, wie das viele tun, zum Beispiel auch in der Linkspartei, dass die Leute abgehängt sind oder besorgt sind oder irgendwie sowas. Aber ich denke mal, wenn man zu wenig Bushaltestellen hat irgendwo auf dem Land in Sachsen-Anhalt, muss man deswegen nicht Nazis wählen. Und man muss das im Blick haben, dass die Bevölkerung weiß, was sie tut, indem sie Leute wählt, die einen bestimmten Nationalismus in Deutschland befördern. Und das muss man thematisieren. Das ganz konkret haben Sie völlig recht. Man kann da vermutlich formal erstmal wenig tun. Der Herr Glaser wird ganz sicher nicht Bundestagsvizepräsident werden, weil sich alle anderen demokratischen Parteien gegen ihn ausgesprochen haben. Insofern denke ich mal, gibt es auch ganz klare Grenzen und so.
Sie haben gerade was Interessantes gesagt. Wir haben ein Problem mit der Bevölkerung. Wer sind wir?
Wir beide vielleicht, aber ich sag mal, die kritische Öffentlichkeit oder die Leute, die nicht gewählt haben. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, was es ja auch gibt, dass man sagt, die 87% sind alle super. Wir kommen ja vielleicht nachher noch drauf, dass die auch nicht alle super sind. Aber diejenigen zumindest, die sie nicht gewählt haben. Also das ist nun mal die große Mehrzahl des Landes, die haben nicht AfD gewählt. Aber wir haben ein Problem, weil die sitzen im Parlament und hatten eine ungeheuerliche und sie haben das angesprochen. Das zeichnet natürlich extreme Rechte aus. Die haben eine klare Ideologie und die wollen Präsenz zeigen. Die wollen ja was erreichen. Während jetzt zum Beispiel alle anderen Abgeordneten, die arbeiten ganz stringent an Sachthemen. Daran sind die nicht interessiert. Die wollen eine bestimmte Agenda durchsetzen und das sind nicht unbedingt Sachthemen, wo jetzt CDU, SPD, Grüne und Linkspartei in irgendwelchen Ausschüssen sitzen und verpassen, ins Parlament zu gehen.
Gibt es ja die Theorie, dass sie sich selbst entzaubern. So ist es ja auch bei rechten Parteien häufig gewesen, wenn sie in der Verantwortung waren. Würden Sie diesen Mechanismus trauen, auf die AfD bezogen?
Also viele dachten das, nachdem zum Beispiel auch Frau Petry und dass es diesen kleinen Bruch, sag ich mal, gab, aber es sieht nicht so aus. Also wir haben jetzt bislang ja nur Umfragen. Nach der Bundestagswahl im September gibt es ja derzeit nur Umfragen, wo man sieht, die haben nicht irgendwie abgebaut. Aber man kann das nicht wissen. Niedersachsen beispielsweise war die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl. Da haben die, weiß nicht was, 8% bekommen. Also da hat man gesehen, es gibt vielleicht auch doch ein massiveres Ost-West-Gefälle. Man kann das nicht wirklich wissen. Aber die politische Kultur hat sich jetzt schon massiv verändert. Und das ist auch nicht ein spontaner Prozess, sondern eben schon ein länger anhaltender Prozess.
So sieht das der Politikwissenschaftler und Antisemitismusforscher Clemens Heni zu Gast in der WDR 5 Redezeit. Auch hier, weil Sie ein Buch aktuell veröffentlicht haben, in den Essays von Ihnen zu finden sind. Eine Alternative zu Deutschland ist der Titel des Buches. Und der erste Satz darin lautet: Für Otto Normalvergaser, wie die Politiker und Wähler, Wählerinnen der Alternative für Deutschland, ist die Welt von gestern noch in Ordnung gewesen. Otto Normalvergaser. Warum haben Sie diesen Begriff gewählt?
Ja,
also in Anführungszeichen.
Ja, ist ein Zitat von dem Publizisten Eike Geisel. Und ich denke mal, er hat mit diesem Satz den Kern oder einen der Kern der politischen Kultur in der Bundesrepublik auf den Punkt gebracht. Weil für die Leute war offensichtlich der Holocaust, der Nationalsozialismus nicht wirklich das Problem. Weil für die war die, und Otto Normalvergaser soll darauf hinspielen, es waren eben nicht nur Himmler, Hitler und Heydrich oder Goebbels, sondern es waren Millionen Menschen. Nicht nur die NSDAP-Mitglieder, sondern auch die Wehrmachtssoldaten oder Polizeibataillone in allen Bereichen der Gesellschaft. Und für diese, wie er das nennt, und ich denke mal, das ist eben ein polemischer Begriff, Begriff, weil wir reden meistens von Otto Normalverbraucher und da ist Otto Normalverbraucher eben ein polemischer Begriff, der, denke ich mal, die Deutschen auf eine sehr zugespitzte Weise charakterisiert.
Das ist ihnen gelungen, glaube ich, mit dem Satz, ja. Darin steckt aber auch nicht unbedingt ein Gesprächsangebot, weil wenn ich jetzt als Wähler oder Wählerin der AfD mir das vorstelle, dann würde ich sagen, okay, für den bin ich ein Nazi, der wird gar nicht mehr mit mir diskutieren und das wird auch immer so bleiben. Ist das so?
Also man muss erstmal nicht mit allen Leuten reden, das würde ich mal so sehen. Also ich komme aus einer antifaschistischen Grundhaltung, als Student war ich in einer Gruppe, antifaschistische Gruppe, da ist klar, mit bestimmten Menschen redet man nicht, sondern über sie natürlich. Ja? Also Rechtsextremismus ist ein großes Thema in der Gesellschaft, über das muss man diskutieren. Und es wird meines Erachtens viel zu wenig über sie diskutiert.
Aber sind denn die Wählerinnen und Wähler der AfD für die Demokratie verloren aus ihrer Sicht für alle Zeiten,
dadurch, dass sie gewählt haben? Nee, sowas wie für alle Zeiten gibt es nicht. Aber erstmal würde ich sagen, das Klima im Land muss sich ändern. Und das muss sich ändern, indem zum Beispiel Demonstrationen, öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, die sich mit der Kritik am Nationalismus beschäftigen, stattfinden über Jahre hinweg, über Jahrzehnte. Und dann ist das bei keinem Menschen verloren, weil das ist ja der Kern, sage ich mal, auch meines Buches, den ich als existenzialistischen Kern, das ist ein philosophischer Begriff von Sartre, der in ganz anderen Kontext verwendet wurde, aber eigentlich heißt, der Mensch ist nicht festgelegt, sondern er wählt sich seine Welt selber. Und dann ist es eine freie Entscheidung, ob ich mich für eine homophobe oder rassistische oder antisemitische Partei entscheide oder auch nicht. Was auch wiederum heißt, man hat sich mal dafür entschieden, kann sich aber nächstes Mal anders entscheiden. Da ist sich nicht festgelegt.
Dann würde der Begriff, naja, erstmal vielleicht daran gerüttelt haben, den Sie da gewählt haben. Aus Ihrer Sicht haben, ich sag mal, Plasberg und Co., die Medien, auch öffentlich-rechtlich durch ihre Sendungen in der Wahlkampfzeit die AfD mit erfolgreich gemacht. Was hätten die Medien aus Ihrer Sicht anders machen sollen?
Richtig, also Günther Jauch, Anne Will, sage ich mal auch, die hätten ganz viel anders machen müssen. Die hätten von Anfang an öffentliche Veranstaltungen, wir reden ja über nun einstündige Talkshows oder Dreiviertelstunde, je nachdem, und in diese Talkshows hätten sie Expertinnen und Experten bringen können, die aufklären. Was haben sie gemacht? Sie haben gedacht, und das war ein unglaublicher Reflex, dass dieser Nazi-Begriff von der sogenannten Lügenpresse, den haben sie aufgenommen und haben gedacht, sie müssen die Leute unbedingt ins Studio holen. Die Pegida hat es nicht gemacht, im Wesentlichen, aber die AfD hat das gern gemacht, weil sie gemerkt haben, ja, wir sind ja eine Partei, sie wollen ja die Macht, ja, und also wollen sie dann O-Ton, und zwar 5 Minuten ungeschnitten und nicht irgendwie eingeordnet von einem Journalisten oder Journalistin, reden. Und da hat Anne Will oder Sandra Maischberger, Plasberg und wie sie heißen, denke ich, riesige Fehler gemacht, weil sie ja, je mehr die auch provoziert haben mit rassistischen oder rechtsextremen Begriffen oder Äußerungen, sie immer wieder eingeladen. Da gab es ja, selbst wenn sie raus gegangen sind, wie Alice Weidel das gemacht hat, mitunter hat das nicht geschadet. Am nächsten Tag kamen schon wieder die großen Anstalten ARD, ZDF und wollten sie schon wieder haben. Wo man gemerkt hat, die wollen ja gar nicht diskutieren. Und das ist der Kern, was man kapieren muss, denke ich, und es sollten auch Journalistinnen und Journalisten verstehen, zu versuchen, die wollen nicht diskutieren, sondern sie wollen ihre rechtsextreme Agenda durchsetzen, auf die eine oder andere Weise, mal mehr militant, mal weniger, aber das ist der Kern des gesamten Projekts AfD.
Sind die Zuschauer und Zuschauerinnen denn aus Ihrer Sicht so leicht verführbar? Also merken die Menschen das denn nicht, wenn sich das wiederholt und wenn das menschenverachtend ist? Und sind es dann die, die sagen, das finde ich genau richtig und endlich sagt es mal jemand, das ist ja häufig eine Reaktion, waren die nicht vorher auch schon dieser Meinung? Also ist dadurch tatsächlich aus Ihrer Sicht noch viel in Bewegung geraten, auch was Wählerverhalten angeht?
Ja, das ist sehr richtig, denke ich. Es ist was quasi, was Leute schon davor dachten, wurde dann laut artikuliert. Und die Leute hatten eine Partei, die sie wählen können oder eine Bewegung, wo sie hingehen können. Pegida war ja quasi ein Teil oder Beginn auch, würde ich sagen, von der AfD, wo sie zu Tausenden, teilweise Zehntausenden auf die Straße gehen konnten. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidender Punkt, dass die Leute davor natürlich schon bestimmte extrem rechte Einstellungen hatten, die aber nie irgendwie in einem Parteienspektrum sich so klar äußern konnte, weil die NPD war natürlich nur eine Neonazi-Partei, das war den Leuten irgendwie schon klar, aber bei der AfD, auch wenn das teilweise ähnliches Personal ist und ähnliches Fußvolk, sage ich mal, ist das dann nicht mehr so klar für viele. Oder sie fühlen sich bestätigt, wie Sie ja sagten. Es gibt Leute, die hatten die gleichen Vorstellungen schon vor dem Aufkommen der AfD.
Endlich sagt es mal jemand, mit einem beherzten Schlag
auf den Tisch. So denke ich, so ist das klar.
erfährt man auch immer häufiger und man begegnet diesen Stimmen auch in seinem eigenen Umfeld. Und sind wir hier im öffentlich-rechtlichen Sender? Sie sagen, ich muss nicht mit allen reden als Wissenschaftler oder als politisch positionierter Mensch. Sagen Sie, bestimmte Sachen mache ich nicht. Wir schon. Wir machen zum Beispiel in der nächsten Stunde auch eine Call-in-Sendung zu allen möglichen Themen, auch natürlich tagesaktuellen Themen, auch im Vorfeld der Wahl zum Thema AfD. Und es rufen uns Menschen an, die sagen zum Beispiel, dass sie Angst vor Islamisierung haben und wollen da etwas loswerden. Was tun mit diesen Stimmen aus Ihrer Sicht? Wenn einfach das Thema kommt und wenn Positionen kommen, die ganz klar auch durch die AfD abgedeckt werden.
Ja, also Thema Islamismus ist natürlich ein sehr zentrales Thema. Ich selber habe mich viel beschäftigt mit dem Thema Islamismus, weil ich das als Gefahr betrachte. Und da muss man ganz klar machen, dass es einen Unterschied macht, ob man das auf demokratische Weise thematisiert, den Islamismus, oder auf eine völkische Weise, indem man sagt, nur die Nichtdeutschen oder die Muslime würden auf einmal den Extremismus oder den Islamismus und Antisemitismus nach Deutschland bringen. Und wir haben Antisemitismus, ja, ich meine, wir sind da, würde ich mal sagen, Exportweltmeister bei dem Thema Antisemitismus. Ohne Hitler wird es keine Rufe geben, Juden ins Gas in allen möglichen Stadien in Holland oder in Kroatien, also beispielsweise, oder in der arabischen Welt. Also da haben die Deutschen dieses Produkt Antisemitismus exportiert und tun das in gewissen Dosen wieder reimportieren. Aber der Kern des Problems ist die deutsche Bevölkerung und der Islamismus ist ein spezifisches Problem und man muss sich ja immer angucken, im Wesentlichen ist ein großes Problem für die muslimische Welt, weil ja viele Muslime auch keine Islamisten sind und unter den Opfern sind. Im Irak, Syrien und vielen anderen Ländern.
Was heißt das konkret, wie man aus Ihrer Sicht damit umgehen sollte? Wo wird dann eine Diskussion darüber, was ist Ihre, ich sag mal, Sensorik, wo Sie merken, jetzt wird es in einem Bereich kompliziert und dass Positionen da auftauchen, die nicht mehr zu einer, wie Sie gesagt haben, demokratischen Diskussion gehören?
Ja, also beim Thema Islamismus beispielsweise würde ich ganz klar sagen, wenn da jemand anruft und meint, das wäre eine große Gefahr, würde ich das jetzt nicht abbügeln und sagen, es ist keine Gefahr, weil es ist eine Gefahr. Und da haben, glaube ich, auch viele sich selber als vielleicht linksliberal oder linksbetrachtende, auch Forscherinnen oder Journalistinnen, vielleicht viele Jahre, wir reden meistens über die Zeit nach dem 11. September, da zu wenig drauf geachtet. Da würde ich also erstmal sagen, das ist ein Thema. Und dann muss man aber ganz klare Points machen, die man sagt, naja, der Antisemitismus ist im Wesentlichen auch ein deutsches Phänomen. Dazu kommt auch noch ein von Muslimen getragener, wobei viele Muslime auch Deutsche sind, muss man auch wissen. Also viele Demonstrationen, die wir haben in Deutschland, in Berlin haben wir das häufig von Antisemiten, das sind Muslime, die sind aber auch Deutsche häufig. Also sie haben einen deutschen Pass. Also muss man auch sehen, Flüchtlinge sind da ganz selten dabei, bei öffentlichen Demonstrationen. Also da würde ich einfach, ist natürlich in 3 Minuten vielleicht schwierig, dann am Telefon bei Ihrer Sendung heute Mittag, aber klar abstecken, dass das nicht das einzige Problem ist, sondern dass in Deutschland Antisemitismus weit in die Mitte der Gesellschaft ragt. Und dann merkt man das meistens, ob die Leute dann sagen, nee, sie sehen das nur bei Muslimen oder bei Einwanderern oder ob die sagen, naja, wir haben das als gesamtgesellschaftliches Problem.
Dann nehmen wir das als kleine Coaching-Einheit hier auch mit in die nächste Stunde. Ja,
vielleicht
Clemens Heni, Politikwissenschaftler, Antisemitismusforscher, eine Alternative zu Deutschland heißt die Sammlung ihrer Essays und darin zeigen sie auf aus ihrer Sicht, dass das deutsche sogenannte Sommermärchen, die Fußballweltmeisterschaft von 2006, die Pegida-Bewegung und den Einzug der AfD in den Bundestag letztendlich ja geistig vorbereitet hat, sehen in dem schwarz-rot-goldenen Fahnenmeer vor 11, 12 Jahren die Keimzelle für diesen Rechtsdrall, den wir jetzt erleben. Wie bauen Sie diesen Bogen zur Fußballweltmeisterschaft von 2006?
Also den Bogen baue ich über den Stolz auf Deutschland und dieser Stolz ist nur möglich, indem man auf eine offenere oder etwas verdruckstere Art und Weise die Vergangenheit abwehrt. Also den Holocaust oder den Nationalsozialismus die werden nicht mehr als Themen betrachtet, sondern die werden einfach hinweggefegt. Es gibt Publizisten, Matthias Matusek beispielsweise, der früher im Spiegel war, dann bei Welt, bei Springer auch rausgeflogen ist, aber der ist ein bekannter, mittlerweile katholischer Publizist und der hat auf eine sehr aggressive Art und Weise genau 2006 ein Buch geschrieben, wo man genau merken kann, wie dieses deutschnationale Gefühl bei einem Publizisten, bei einem ganz bekannten Publizisten in Deutschland sich Bahn bricht. Das hat erstmal mit der WM nichts zu tun, aber hat genau reingepasst in dieses Schema, dass die Leute sagen, wir sind jetzt wieder wer und wir sind ganz unbefangen. Und es gibt ja auch empirische Studien, Dagmar Schedivi beispielsweise, eine Soziologin, die hat sich, was ich bemerkenswert und beeindruckend finde, wie diese geschafft hat, rein psychisch, auf diese Fanmailen begeben, als Wissenschaftlerin und Interviews gemacht und ein Buch gemacht und rausbekommen, die meisten Leute waren da nicht wegen dem Fußball da, sondern sie waren schwarz-rot-gold angezogen und waren ganz glücklich rumzukrölen. Das war ein deutsches Fest für diese Leute, kein Fußballfest. Und ich denke mal, das muss man wirklich im Blick haben. Und ich habe ja dann später in der Ankündigung bei WDR 5 haben wir das ja, den inneren Reichsparteitag, ein Nazi-Begriff, der 4 Jahre später bei einer WM wieder aufgetaucht ist, von der ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, wo ich dann denke, so ein Begriff einfach so, das war ja nicht witzig, sondern hat sie verwendet.
Als Miroslav Klose hat ein entscheidendes Tor geschossen, ja, das war es, glaube ich,
ja, mit gegen
polnischem Hintergrund. Ja, für Schalke 05 fliegt man raus und da geht es noch weiter.
Ja.
Ist das auch so etwas?
Schalke 04 heißen die.
Eben, aber es hat mal, kam Thomas hat Schalke 05 gesagt und ist rausgeflogen.
Ach, verstehe. Das habe ich das kein.
Ich weiß das schon.
Ach so, okay, ja, ich dachte, Sie wussten das nicht. Als Dortmunder. Klar. Und ich denke mal, da ist vielleicht die Sensibilität wirklich nicht sehr groß. Ich habe durch Zufall bei der Recherche dann ein Buch gefunden von irgendeinem Opa. Opa Kalli heißt der. Der hat irgendwie für seine Enkel ein Buch geschrieben vor einigen Jahren und genau sich mit diesem Begriff beschäftigt, weil der war so Jahrgang, weiß nicht was, 31 und er war als Jugendlicher zur Nazi-Zeit und hat diesen Begriff gehört und hat diesen inneren Reichsparteitag und hat ihn dann bis in die 70er Jahre hinein gehört und erinnert sich, wer den bis in die 70er benutzt hat, und es war halt ein sehr strammer alter Nazi, den er kannte von seinem Freundesbekanntenkreis.
Aber im Umkehrschluss, hätte Katrin Müller-Hohenstein diesen Begriff nicht verwendet, hätte die AfD dann weniger Stimmen bekommen?
Ganz sicher. Ich denke mal, da werden sie gar nicht
rein. Wow, das ist mal eine steile These.
Also,
wir haben sie, Katrin Müller-Hohenstein. Ja.
Wobei, ich würde sie gar nicht, weil es geht mir gar nicht um sie jetzt als Journalistin, sondern ich denke mal, sie steht ja doch vielleicht eher von der Tendenz, weil viele das einfach gutieren. Es war kein Skandal, wie sie sagten. Schalke 05 gibt es einen riesen Aufschrei, ja, aber bei dem inneren Reichsparteitag nicht. Wir haben bis heute viele Rechtsextreme und die merken das. Damals, ich habe das ja im Buch zitiert, am gleichen Tag haben Neonazis in einem Medium, das mittlerweile verboten wurde, Alter Media, sich genau darauf bezogen und waren happy und haben sich bedankt beim ZDF, weil sie merken, endlich sagt es mal jemand. Also die merken das.
In der Rückschau tun sie uns damit natürlich Furchtbares an, das Sommermärchen jetzt da in diesem Zusammenhang zu stellen. Ich war auch auf einigen Fanmeilen unterwegs, habe ganz andere Erfahrungen gemacht, dass es wirklich große Verbrüderungen gab, dass es das, was der Fußball auch bei diesen Massenveranstaltungen leistet, wunderbare Begegnungen gibt, die auch von Respekt, Toleranz, aber von einer gesunden Rivalität geprägt sind und nicht von Nationalismus. Das funktioniert aus meiner langjährigen Erfahrung als Fußballfan ganz hervorragend.
Ja.
Aber es haben ja viele das so gesehen und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass man sagt, ach, endlich dürfen wir auch mal so einen positiven Patriotismus zu entwickeln, dass wir auch mal uns die Landesfarben ins Gesicht malen dürfen. Viele Frauen waren plötzlich dabei, die vorher beim Fußball gar nicht so dabei waren. Die fanden das total klasse, dass sie da mitfeiern konnten und natürlich in den Farben. War das ein Trugschluss aus Ihrer Sicht?
Absolut, absolut. Man muss sich mal sehen, die deutsche Hymne. Ich habe ein Buch hier, ein Beispiel von 1933 bei der Einweihung von einer Siedlung, einer Wohnsiedlung in Stuttgart. Kochenhof-Siedlung, ich komme aus der Gegend und habe mich auch mit Architektur beschäftigt in dem Buch. Und da geht es um eine völkische Siedlung, die also Satteldachpflicht hatte und so, dessen also, wo dann die Häuser nicht so Flachdach sind wie in Israel, weil da war bereits damals, also Palästina damals, jedenfalls wurde
liegt
da...
Liegt aber auch daran, dass es häufiger regnet hier.
Wahrscheinlich. Aber trotzdem, architektonisch ist es interessant. Jedenfalls gibt es die heute noch, die Weißenhof-Siedlung in Stuttgart, und das Gegenmodell war die Kochenhof-Siedlung. Und in dieser Siedlung gab es eine Einweihungsparty mit deutschem Holz und dem Horst-Wessel-Lied und dem Deutschland-Lied. Und das ist eben das gleiche Lied, das wir heute haben, auch wenn nicht alle Strophen gesungen werden von manchen. Ab und zu gibt es auch Leute, die singen alle Strophen. Stefan Kraftschick hatte mal einen Empfang beim Bundespräsidenten, ich weiß nicht bei welchem, und hat alle 3 Strophen singen wollen. Da muss man ihm sagen, ist nicht angesagt. Es ist aber die gleiche Melodie, muss man ganz klar sagen. Oder ich nehme hier das beste Beispiel ARD, Ingo Zamperoni. Der hat sich einmal getraut vor 5, 6 Jahren beim Spiel.
Gegen Italien.
Ja, ja, Italien sozusagen. Er hat ein gespaltenes Herz, weil er eben ein Elternteil italienisch, eins deutsch ist. Und er hat so ein bisschen gelächelt, weil er wahrscheinlich ahnte, dass Balotelli hier die Sache zumachen wird und Italien gewinnen wird. Und das war also ein Shitstorm für den armen Mann. Und ich weiß nicht, ob er sich das nochmal getrauen wird. Diese Ambivalenz. Und ich meine, in Deutschland, wir haben 18 Millionen ungefähr mindestens Leute, die haben unterschiedliche Herkünfte. Die sind nicht alle, migrantische Gesellschaft. Insofern.
Was ist denn dann, der Unterschied, wenn ein 15-jähriger, sagen wir mal, Belgier voller Begeisterung seine Landesfahne schwenkt bei einem Fußballspiel oder bei einem, jetzt haben wir Handball-Europameisterschaft, und wenn das ein deutscher 15-Jähriger macht? Wie können Sie den erklären, dass das nicht dasselbe ist.
Na, weil eben Belgien eine andere Geschichte hat als Deutschland. Also in Deutschland hatten wir eben die Geschichte, das übersteigerte Nationalstolz, wie das dann immer bezeichnet wird, 1933 zum Nationalsozialismus führte. Also ein übersteigerter Nationalstolz oder überhaupt ein Stolz auf das Land. Und ich würde noch eine ganz andere Dimension, das habe ich im Buch auch drin, das ist der sogenannte sekundäre Antisemitismus. Das ist ein Antisemitismus der Abwehr der Erinnerung. Das heißt, wenn die Leute nichts mehr hören wollen, was ja nun weit verbreitet ist, wir haben Umfragen, bis zu 80% der Deutschen, gerade auch die Jugendlichen, wollen nichts mehr hören von der Nazizeit. 40% der unter 30-Jährigen wissen nicht, was Auschwitz war. Also das sind eigentlich schon schockierende empirische Ergebnisse. Und da denke ich, ist der große Unterschied zu Belgien oder zu England oder auch zu Holland im Zweifelsfall, weil diese Länder eben nicht den Zweiten Weltkrieg verbrochen haben und eine ganz andere Geschichte haben. Und
Sie würden dem 15-Jährigen die Fahne wegnehmen, deswegen?
Ich würde ihn darauf hinweisen. Ein 15-Jähriger ist ein 15-Jähriger. Aber wir gehen ja im Wesentlichen über Erwachsene, die das organisieren. Bei Jugendlichen ist das eine ganz andere Story. Das ist, um die geht es jetzt hier mir nicht primär.
Wird das aus Ihrer Sicht diese Verpflichtung und diese Verantwortung der Vergangenheit gegenüber, der Geschichte gegenüber, wird das immer so bleiben müssen?
Also ich sehe da jetzt keine Halbwertszeit für die Erinnerung oder so an Auschwitz. Also ich meine, das waren nie dagewesene Verbrechen und die werden erinnert. Man muss sich mal manche Sachen vorstellen. Wir erinnern heute alle möglichen positiven Aspekte. Französische Revolution ist ein großes Thema, das ist 200 Jahre her und ist auch wichtig zu erinnern. Und heute und nach 70 Jahren, nach den größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, ist seit Jahrzehnten das Thema, wann ist damit Ende? Ich meine, das muss man sich mal klar machen. Die meisten wichtigen Ereignisse, und das war das schrecklichste Ereignis, aber werden einfach tradiert und werden erinnert.
Nee, ich meine es jetzt auch darauf bezogen, dass man das sich so daran erinnert, wie es vielleicht der belgische Junge macht. Also dass es eine spezielle deutsche Erinnerung geben muss darauf.
Natürlich, das ist wichtig, natürlich. Mhm. Weil ich meine, die Belgier haben eben nicht 6 Millionen Juden umgebracht. Und in Deutschland, wir haben ja die Diskussion beispielsweise mit den Besuchen im KZ, wenn man sieht, dass 40% der unter 30-Jährigen, vor allem die Schülerinnen und Schüler, nicht mal wissen, was der Begriff bedeutet, dann ist das offensichtlich enorm notwendig, dass gerade auch junge Leute, 15-Jährige, einen Besuch machen im Rahmen eines Geschichtsunterrichts in einem Konzentrationslager. Also in einer Gedenkstätte, denke ich, ist wichtig. Und das ist eben der Unterschied, weil das in Belgien eben, Belgien war eben ein Opfer der deutschen Aggression im Zweiten Weltkrieg und nicht der Täter. Mhm. Und deswegen ist das ein Unterschied. Und ich denke, versteht ein 15-jähriger Belgier dann schon auch, und ein Deutscher auch im Zweifelsfall, wenn er eben in der Schule entsprechend oder in der Gesellschaft darauf hingewiesen wird. Das heißt nicht, dass er schuld ist, das wissen wir. Das geht ja immer darum, sind die dann schuld? Das ist Blödsinn. Aber er muss das anders erinnern, weil eben im Zweifelsfall sein Großvater vielleicht eine andere Rolle spielte 1941 als der von dem belgischen Kollegen.
Dann nehmen wir das als Schlusswort in dieser WDR5-Redezeit, die sehr schnell verging, für Sie auch?
Ja, sehr schnell. Ja. Ich dachte, wir sind gerade 5 Minuten vorbei.
Nee, es war fast eine halbe Stunde. Okay. Clemens Heni, Politikwissenschaftler, Antisemitismusforscher, Autor der Essay-Sammlung Eine Alternative zu Deutschland. Dankeschön für den Besuch in der WDR5-Redezeit. Alles Gute.
Ja, dankeschön. Schönen Tag.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.